Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2012. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort nun an Herrn Galli-Sugaro übergeben. Bitte schön.
Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser Konferenz, zum Conference Call zum zweiten Quartal. Ich habe einen Hinweis. In den Unterlagen, die bis vorhin im Netz waren, ist uns auf Seite 8 ein Fehler unterlaufen. Dort sind die Farben für die laufende Überschussbeteiligung und für den Schlussüberschuss und Sockelbetrag vertauscht. Wenn Sie auf Seite 8 gehen, dann sehen Sie zum Beispiel im Jahr 2007, die 0,8% sind der Schlussüberschuss und nicht, wie hier angegeben, die laufende Überschussbeteiligung. Wenn Sie jetzt ins Netz gehen, finden Sie jetzt die richtige Version. Ich möchte mich dafür entschuldigen. So, nun gehen wir zu den Zahlen. Ich übergebe das Wort an Herrn Michael Diekmann.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch von mir herzlich willkommen zur Halbjahreskonferenz 2012 der Allianz. Ich habe gehört, ein paar von Ihnen hatten ein bisschen Probleme beim Einwählen. Das tut uns leid, das ist technisch einfach so, wenn viele gleichzeitig versuchen reinzukommen. Aber ich glaube, jetzt sind wir alle beieinander. Ich möchte mich auch gerne bedanken für die überwiegend positiven und fairen Vorabmeldungen. Das hat mir gut gefallen. Ich werde folgende Themen ansprechen. Die Geschäftsentwicklung und einige operativen Themen der Allianz im ersten Halbjahr. Dann unsere Einschätzung zur Situation in Europa sowie unseren Ausblick für 2012. Und danach wird sich BT wie immer durch die Zahlen des zweiten Quartals führen. Vor einem Jahr habe ich noch an dieser Stelle gesagt, dass das Halbjahr 2011 eines der schwierigsten seit langer Zeit war. Die vielen Naturkatastrophen und die Staatsschuldenkrise haben quasi Monat für Monat für neue Einschläge gesorgt. In den vergangenen 6 Monaten sind die Naturkatastrophen in Anzahl und Ausprägung dagegen für die Allianz weniger belastend gewesen. Zudem schien es im ersten Quartal 2012 zunächst so, als ob sich die Situation in den hochverschuldeten Staaten Europas stabilisiert hätte. Im zweiten Quartal meldete sich die Staatsschuldenkrise dann allerdings wieder mit Macht zurück. Die Allianz hat in diesem Umfeld ein, wie ich glaube, wirklich gutes Ergebnis erwirtschaftet. Alle drei Geschäftsfelder, die Sachversicherung, Lebensversicherung und das Asset Management, haben in den ersten 6 Monaten höhere Ergebnisse erzielt als im Vergleichszeitraum 2011. Der Gesamtumsatz lag mit über 55 Milliarden um mehr als 700 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis stieg auf 4,7 Milliarden Euro, ein Plus von über 18%. Und der Halbjahresüberschuss legte um 39% auf fast 2,8 Milliarden Euro zu. Im Sachversicherungsgeschäft lagen die Schäden aus Naturkatastrophen im ersten Quartal unter denen des Vorjahres, haben sich aber dann im zweiten Quartal auf Vorjahresniveau eingependelt. Das operative Ergebnis stieg um über 15% und erreichte 2,3 Milliarden Euro und das ist eine Steigerung von über 300 Millionen Euro. In der Lebensversicherung konnte im ersten Halbjahr der Umsatz auf Vorjahresniveau gehalten werden. Das operative Ergebnis verbesserte sich um ca. 250 Millionen Euro auf über 1,6 Milliarden. Das Asset Management setzte bei Umsatz wie operativem Ergebnis eine sehr gute Entwicklung fort und erzielte ein operatives Ergebnis von über 1,2 Milliarden Euro. Das bedeutet eine Steigerung von fast 200 Millionen. Mit einer Solvabilitätsquote von 186% gehört die Allianz unverändert zu den am stärksten kapitalisierten Unternehmen der Branche. Die Kontinuität unserer Ergebnisse zeigt, dass wir mit den schwierigen Marktbedingungen gut zurechtkommen und operativ stabil auf Kurs sind. Der Aktienkurs spiegelt das allerdings nicht wider. Neben der Eurokrise und der allgemeinen Unsicherheit im Finanzsektor liegt das aber auch an politischen Entscheidungen. So erließen am Montag der vergangenen Woche Spanien und Italien, wie schon im vergangenen Jahr, ein Verbot von Leerkäufen, einen sogenannten Short-Selling-Ban. Erneut hat sich Deutschland diesem Verbot nicht angeschlossen und erneut gerieten deutsche Titel erheblich unter Druck. Bis zu 6% büßten die Aktien der größten Finanzwerte ein. Davon war auch die Allianz-Aktie betroffen. Und das ist auch klar in dem Umfeld, denn die Transaktionen konzentrieren sich jetzt genau auf die Märkte, die sich nicht an dem Verbot von Leerverkäufen beteiligen. Zusätzlich haben die Erklärungen der EZB gestern die aus meiner Sicht unrealistischen Markterwartungen enttäuscht, was noch einmal zu massiven Kursverlusten geführt hat. Bevor ich jetzt gleich auf die makroökonomische Situation eingehe, möchte ich Ihnen noch einen Überblick über einige wichtige Ereignisse im ersten Halbjahr geben. Die Umwälzungen im Nahen Osten haben sich fortgesetzt. In den arabischen Ländern finden schmerzhafte Transformationsprozesse statt, an deren Ende hoffentlich eine nachhaltige Entwicklung steht. Auch die Situation nach den Wahlen in Ägypten ist alles andere als einfach. Besonders dramatisch ist die Lage natürlich in Syrien, das sich mittlerweile in einem offenen Bürgerkrieg befindet. Auch in anderen Regionen der Welt gab es große und wichtige Veränderungen. Neben den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und Russland hat auch Griechenland unter schwierigen Bedingungen eine neue Regierung gewählt. Ansonsten ist vor allem die beginnende Demokratisierung und Öffnung Myanmars zu nennen. Zu den vergangenen Wochen seien vor allem aus den jetzt mal Allianz-Sicht und Wetterereignissen die Erdbeben in Italien, die Unwetter in Deutschland und die anhaltende Dürre in den USA genannt. Wir blicken also insgesamt auf ein ziemlich bewegtes Halbjahr zurück. Doch nun direkt zur Allianz. Bereits im Februar hatten wir gesagt, dass wir mehr Akquisitionsmöglichkeiten am Markt erwarten und gute Gelegenheiten prüfen werden. Für uns ist es wichtig, dass Zukäufe neben dem finanziellen Wertbeitrag eine Verbesserung unserer Kompetenzen mit sich bringen. Und außerdem wollen wir sicherstellen, dass eine schnelle und reibungslose Integration möglich ist. Zwei Unternehmen haben im zweiten Quartal diese Kriterien erfüllt. Da ist zunächst die GAN Euro Courtage. Unsere Allianz-Tochter in Frankreich übernimmt die Schaden- und Unfallversicherungssparte von GAN Euro Courtage, einer Tochter der Groupama. Mit dieser Transaktion haben wir zum einen unsere Sachversicherung im Firmenkundengeschäft in Frankreich gestärkt, zum anderen aber auch unseren Vertrieb deutlich ausgebaut. Nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2012 wird das Vertriebsnetz der Allianz in Frankreich von bisher 1.800 auf 2.500 Makler anwachsen. Die zweite Akquisition war Mensura. Mit dem Erwerb des Arbeiterunfallversicherungsgeschäfts von Mensura ist es unserer Gesellschaft in Belgien gelungen, eine wichtige Lücke in ihrem Produktangebot zu schließen. Die Allianz verfügt in Belgien nun über ein vollständiges Produktangebot für Selbstständige, Mittelständler und auch Großunternehmen. Grundsätzlich glauben wir, dass die Preise für Übernahmen im Versicherungssektor zunehmend realistischer werden. Wir erwarten für die nähere Zukunft, dass sich weitere fair bewertete Gelegenheiten in unserem Kernsegment Schadenunfall mit Schwerpunkt in Europa bieten. Zugleich werden wir uns aber auch mögliche Zukäufe in Wachstumsmärkten ansehen. Dabei bleibt aber wichtig, dass die Priorität auf Kapitaleffizienz und Kapitalerhalt liegt. Das hat sich in der Krise auch ausgezahlt. Also Akquisitionen sind willkommen, aber sind kein strategisches Ziel an sich. Und ich sage das ausdrücklich, um keine falschen Erwartungen bei Ihnen zu wecken. Unser Hauptaugenmerk liegt vielmehr, und das ist in dieser Phase natürlich auch genau richtig, darauf, die Allianz so aufzustellen, dass sie auch für künftige Entwicklungen gleich welcher Art gewappnet ist. Wir wollen die Profitabilität der Allianz auch in einem volatilen Umfeld sicherstellen. Ein starker Fokus muss daher natürlich darauf liegen, auf der Kapitalanlageseite möglichst gut auf Marktschwankungen vorbereitet zu sein. In dieser Hinsicht müssen wir einige schwierige Herausforderungen bewältigen. Zunächst müssen wir als großer Investor immer darauf achten, dass unsere Aktivitäten Signalwirkung haben. Gleichwohl müssen wir uns aber unter Risikogesichtspunkten richtig aufstellen. Nach dem Schuldenschnitt in Griechenland gibt es keine risikofreien Investments mehr. Besonders kritisch verfolgen wir daher das Thema Staatsanleihen und Bankbeteiligung. Auf der Zinsseite müssen unsere Anlagen die Garantien in der Lebensversicherung verdienen und die teilweise sehr langen Verbindlichkeiten absichern. Hinzu kommt die strukturelle Euro-Schwäche in diesem Umfeld, die zu höheren Engagements in andere Währungen führt, aber damit auch das Risiko größerer Währungsschwankungen mit sich bringen wird. Die Diskussion aller dieser Aspekte nimmt heute einen viel breiteren Raum ein als je zuvor. Und erfreulicherweise profitieren wir ganz erheblich davon, dass wir schon vor Jahren das Management der Kapitalanlagen zentralisiert und Prozesse und Systeme weiter verbessert haben. In diesem Zusammenhang kommt immer wieder die Frage nach unserem Engagement in Italien zur Sprache. Da die Regierung Monti die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, bleibt unsere Einstellung zu Italien grundsätzlich positiv. Das sehen Sie auch in unserer Position bei italienischen Staatsanleihen zum Halbjahr. Hier bereitet uns, wie gesagt, nicht das Länderrisiko die Sorgen, sondern die hohe Volatilität der Rendite dieser Papiere, die in der lokalen Gewinn- und Verlustrechnung zu erheblichen Schwankungen führt. Neben den erwähnten Akquisitionen und unseren Finanzergebnissen hat die Allianz im ersten Halbjahr auch operativ einige gute Schritte vorangemacht. Wir haben unsere drei Gesellschaften in Russland in einer Firma und unter der Allianz-Marke zusammengeführt. Zusätzlich sind unsere globalen Geschäftseinheiten AGCS und Euler Hermes jetzt operativ vor Ort vertreten. Damit ist die Grundlage geschaffen, um im Wachstumsmarkt Russland das Geschäft gemeinsam auszubauen. Umbenannt hat sich auch unsere kolumbianische Tochtergesellschaft, die nun als Allianz Colombia firmiert, nachdem wir die Umstellung auf unsere bewährte spanische Plattform abgeschlossen haben. Zudem haben wir zur Stärkung des Vertriebs eine Kooperation mit Western Union vereinbart. In verschiedenen lokalen Pilotprojekten überprüfen wir zurzeit die Möglichkeit, vor allem im Bereich Basisversicherung und Assistenzleistungen gemeinsame Lösungen anzubieten. Eine Zielrichtung ist es, auch den Menschen in Entwicklungsländern die Absicherung von Risiken zu ermöglichen. Dazu prüfen wir, wie wir am besten die Erfahrung der Allianz in der Produktentwicklung mit dem Vertriebsnetz von Western Union kombinieren, das immerhin fast 500.000 Standorte in etwa 200 Ländern umfasst. Ich denke, dass unsere Halbjahreszahlen erneut zeigen, dass sich aus einer starken Kapitalbasis und einer breiten Aufstellung auch unter ungünstigen Marktverhältnissen stabile und nachhaltige Erträge erwirtschaften lassen. Trotzdem müssen wir weiter auf anhaltend sichere, unsichere Zeiten vorbereitet sein. Es wäre einfach unrealistisch zu erwarten, dass das Zusammenwirken aus politischer Unsicherheit, makroökonomischem Stress, anhaltend niedrigen Zinsen und einem harten fiskalpolitischen Kurs verbunden mit niedrigen Wachstumsraten kurzfristig zu einer deutlichen Beruhigung des Marktumfeldes führen kann. Auch wenn nach unserer Einschätzung von der Politik überwiegend die richtigen Maßnahmen ergriffen wurden, wird es eine ganze Weile dauern, bis sich die Wirkung wirklich entfalten kann. So stellen die Ergebnisse des europäischen Gipfels von Ende Juni natürlich auch lediglich einen Zwischenschritt bei der Bewältigung der Schuldenkrise dar. Angesichts der unterschiedlichen Positionen von EU-Kommission und den Regierungen der einzelnen Länder vor dem Ratstreffen sind die Beschlüsse des Gipfels allerdings recht weitreichend. Grundsätzliche Fragen der fiskalischen und politischen Union bleiben aber offen. Aus unserer Sicht sind folgende Punkte von Bedeutung. Erstens der Auftrag an die EU-Kommission, jetzt schnell einen Vorschlag für eine gemeinsame europäische Bankenaufsicht zu präsentieren, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Zweitens die Entscheidung, dass nach Installation dieser Aufsicht Banken direkt aus dem Rettungsfonds ESM rekapitalisiert werden können, ist von erheblicher Bedeutung und ebenfalls positiv zu bewirken. Sie durchbricht die Negativspirale zwischen Bankenkrise und steigender Staatsverschuldung. Drittens, in Abweichung von der vorherigen Regelung soll die finanzielle Unterstützung Spaniens aus dem ESM keinen Vorrang mehr vor Krediten von Privatgläubigern haben. Ich glaube, das ist auch ein notwendiger Schritt, um die stark gesunkene Bereitschaft privater Investoren, Staatsanleihen zu kaufen, wieder anzuregen. Der erleichterte Zugang Spaniens zum Rettungsschirm, regelmäßige Kontrollen durch die Troika sind nicht vorgesehen, ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar, da er die Schwellenangst senkt, einen Antrag auf Hilfe zu stellen. Wenn der erleichterte Zugang aber darauf zielt, durch den ESM Staatsanleihen von einzelnen Ländern aufzukaufen, ist dies kein effizientes Instrument. Das Volumen des ESM wäre sehr schnell ausgeschöpft und der Effekt würde verpuffen. Wesentlich effizienter wäre es unserer Meinung nach, das dem ESM zur Verfügung stehende Instrument der Teilabsicherung von Staatsanleihen zu fördern. Die derzeitige Diskussion um eine Banklizenz für den ESM kann ich noch nicht abschließend beurteilen, da die Details zu diesem Vorschlag nicht bekannt sind. Nach der Erklärung von EZB-Chef Draghi gestern scheint diese Variante aber auch nicht mehr wirklich aktuell zu sein. Mit dem Beschluss eines Wachstumspaktes über 120 Milliarden Euro gibt die Politik schließlich ein Signal, dass für die Bewältigung der Krise neben der Haushaltskonsolidierung auch die Stärkung der Wachstumskräfte unabdingbar ist. Ob es hier allerdings rasch zu einer umfangreichen Nutzung der Mittel kommt, ist unter anderem wegen der schwierigen Umwidmung von ungenutzten Mitteln der Strukturfonds unsicher. Alle diese Beschlüsse, meine Damen und Herren, sollen der Politik Zeit verschaffen. Entscheidende Punkte für die Zukunft des Euro, die Konkretisierung der Bankenunion, der Aufbau einer Fiskalunion und einer politischen Union müssen jedoch noch ausgearbeitet werden. An einem in sich schlüssigen und mit einem klaren Zeitplan versehenen Programm für die Zukunft des Euro führt kein Weg vorbei. Neben dieser weiterhin offenen politischen Flanke müssen wir auch von einem sich verlangsamenden wirtschaftlichen Entwicklung ausgehen. Die harten Maßnahmen in einzelnen Ländern adressieren über Jahrzehnte entstandene strukturelle Defizite, allerdings zu einem Preis. Die Konjunktur der Weltwirtschaft hat sich deutlich abgeschwächt und wir erwarten für die kommenden Jahre nur ein moderates Wachstum. Motor der Weltwirtschaft bleibt weiterhin Ostasien, auch wenn wir eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaftsdynamik sehen. In den vergangenen Wochen wurden wir immer wieder nach unserer Position zur Euro-Krise und einem drohenden Auseinanderbrechen der Eurozone gefragt. Das für uns wahrscheinliche Szenario geht unverändert von einer allmählich engeren fiskalischen und politischen Koordination in der Eurozone und der EU aus. Der starke politische Wille, den Euro zu stabilisieren, und wir haben das ja durch viele Äußerungen jetzt bestätigt bekommen, bleibt unserer Meinung nach weiterhin bestehen. Dass die Politik dabei auf Evolution und nicht auf abrupten Wandel setzt, halten wir auch für den richtigen Weg. Unser Basisszenario ist daher auch unverändert, dass Griechenland in der Eurozone verbleibt. Wir halten das für die bessere Lösung für alle Beteiligten. Die Entwicklung der letzten Monate hat aber gleichzeitig das Risiko anderer Szenarien wachsen lassen. Ein Auseinanderbrechen der Währungsunion, was wir nach wie vor nicht erwarten, hätte auch fatale Folgen für Europa und die Weltwirtschaft. Eine Rezession im Ausmaß weit stärker als das, was wir nach der Lehman-Krise erlebt haben, wäre zu befürchten. Aber auch wenn man mal von, ich sag mal, den Rezessionsthemen absieht, allein die unmittelbaren Kosten eines Austritts Griechenlands aus der Währungsunion wären für die öffentliche Hand beträchtlich. Im Fall eines Totalausfalls der öffentlichen Kreditforderungen und des EZB-Engagements wäre ein Verlust von knapp 90 Milliarden Euro für Deutschland zu erwarten. Damit würde ich jetzt gerne den Bogen zum Thema Lebensversicherung schlagen. Anfang Juli hat die EZB den Leitzins auf 75 Basispunkte gesenkt. Er ist damit auf einem historischen Tiefstand. Das ist aus Sicht der Schuldner sicherlich der richtige Schritt. Die historisch niedrigen Zinsen haben aber vor allem einen großen Einfluss auf die Sparer. Diese müssen nicht nur mit großen Schwankungen und Risiken an den Kapitalmärkten leben, sie sehen zugleich auch einen Rückgang ihrer Sparzinsen und Erträge aus Kapitalanlagen. Damit sehen wir derzeit eine große Umverteilung in Europa, aber auch in Nordamerika und Japan. Die Schuldner, allen voran die genannten Staaten, profitieren, während die Sparer die Kosten tragen. Das mag kurzfristig nur einen kleinen Einfluss haben. Langfristig entstehen enorme Kosten, denn die niedrigen Erträge rächen sich an einer Gesellschaft, die in Zukunft zunehmend auf ihr Erspartes angewiesen sein wird. Angesichts der aktuellen Situation an den Kapitalmärkten und einer Regulierung, die eine Garantieverzinsung deutlich verteuern könnte, stellen sich wichtige Fragen zur Zukunft der Lebensversicherung als Altersvorsorge. Der Ist-Zustand bei der Allianz sieht wie folgt aus. Bislang kann sich die Lebensversicherung auch in diesem Umfeld gut behaupten. Uns gelingt es weiterhin, trotz Zinsen auf Rekordtief nachhaltig attraktive Erträge für unsere Kunden zu erwirtschaften. Kein Allianz-Kunde muss sich wegen der Finanzmarktkrise Sorgen um seine Lebensversicherung bei der Allianz machen. Aber man muss auch sagen, dass grundsätzlich sich Verbraucher und Investoren auf niedrigere Renditen als in den Vorjahren einstellen müssen. Das ist einfach Teil der neuen Normalität nach der Finanzkrise. Aus dem Vorhergesagten ergibt sich, dass das Thema der langfristigen Garantien natürlich auch bei uns in der Diskussion ist. Wir werden uns dazu öffentlich äußern, sobald wir unsere künftige Produktpolitik nach Klärung der offenen Solvency II-Fragen mit den Allianzgesellschaften vereinbart haben. Zum Thema Solvency II ist Folgendes zu sagen. Die europäische Versicherungswirtschaft steht geschlossen hinter den Forderungen nach einem Instrumentarium, das das Geschäftsmodell richtig abbildet. Eine geradezu einmalige Situation in der Geschichte einer Branche, die normalerweise stark national argumentiert und ihre Interessen vertritt. Die jüngsten Vorschläge gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Wir brauchen ein risikobasiertes System, das unser langfristiges Geschäftsmodell, insbesondere in der Lebensversicherung, richtig abbildet. Notwendig ist ein Instrumentarium, das künstliche Volatilität vermeidet und mit außergewöhnlichen Marktentwicklungen umgeht, wie wir sie in den letzten Monaten beobachten. Es gibt dieses Instrumentarium und im Kern ist es bereits in den Vorschlägen verankert, allerdings sind deutliche Nachbesserungen notwendig. Um angesichts einer Vielzahl von neuen Entwicklungen und Vorschriften keine weitere Unsicherheit oder sogar künstliche Krisen hervorzurufen, benötigen viele Länder und darunter auch Deutschland ausreichend lange Übergangsregelungen. Wir halten eine Übergangsregelung zum Praxistest für die richtige Lösung. Da unterstützen wir die Forderung nach einer Übergangszeit von 3 bis 5 Jahren, in der die Kapitalpositionen parallel nach Solvency I und Solvency II bemessen werden. So kann Solvency II zeitnah eingeführt, in Echtzeit getestet und beim Bedarf dann modifiziert werden. Am Ende meiner Ausführungen möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. An unserer diesjährigen Hauptversammlung am 9. Mai nahmen erstmals Nichtregierungsorganisationen teil und sprachen unsere Anteilseigner, den Vorstand und den Aufsichtsrat auf unseren Einfluss als Vermögensmanager, auf den Nahrungsmittelpreis und unsere Rolle als Investor bei der Energiewende an. Als Beobachter der Allianz wissen Sie, dass wir diese Themen sehr ernst nehmen. Wir haben deshalb nach Fortführung des Dialogs mit diesen Organisationen unseren bestehenden Beirat für Umwelt- und soziale Fragen bei der Unternehmenssteuerung auf alle Geschäftsbereiche ausgedehnt und jetzt auf Vorstandsebene prominent neu etabliert. Unser Kollege Clem Buß vertritt dort das Versicherungsgeschäft, Maximilian Zimmerer die eigenen Investments und Jay Ralph, der auch den Vorsitz des ESG-Boards innehat, vertritt die Investments für Dritte. Das ESG-Board wird durch ein ESG-Office unterstützt, welches im Dialog mit unseren Stakeholdern Handlungsmöglichkeiten identifiziert und die Umsetzung aufbereitet. Das Wissen zu diesen und allen weiteren für unsere Stakeholder wichtigen Themen teilen wir künftig auf einer Website, die wir derzeit auf Basis der Allianz Knowledge Website weiterentwickeln mit. Hier werden Sie noch dieses Jahr unsere Positionen zu den Themen Umwelt und Klima, Demografie, Mobilität und Finanzen finden. Abschließend möchte ich meine Ausführungen, meine Damen und Herren, mit unserer Einschätzung des Ausblicks 2012. Wie Sie wissen, konzentrieren wir uns beim Ausblick allein auf das operative Ergebnis. Trotz der Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr hat die Allianz gute Ergebnisse erzielt und deswegen sehe ich uns auf gutem Weg, unser Ziel, operatives Ergebnis von 8,2 Milliarden Euro plus minus 500 Millionen zu erreichen. Herr Bethe wird Sie nun durch die Zahlen des zweiten Quartals führen.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Jetzt ein Blick in den Maschinenraum der Zahlen zum zweiten Quartal. Auf der Unterlage, die Ihnen zur Verfügung stehen müsste, beginnen wir auf der Seite 3 mit dem Überblick der Hauptkennzahlen. Wir hatten eine, wie Herr Dickmann ja schon gesagt hat, solide Entwicklung im zweiten Quartal. Unser Umsatz hat sich auf 25,2 Milliarden Euro erhöht. Das operative Ergebnis stieg auf 2,4 Milliarden Euro. Unser Quartalsüberschuss legte sogar um 23% zu auf 1,3 Milliarden Euro und unsere Kapitalposition ist unverändert stark und wir reduzieren weiter unsere Bilanzrisiken, um auch in dem schwierigsten Kapitalmarktumfeld weiter solide zu stehen. Die Seite 4 gibt Ihnen die wichtigsten Kennzahlen zu Umsatz, dem operativen Ergebnis und zum Jahresüberschuss im Zeitablauf. Wie Sie gut erkennen können, bewegen wir uns in allen Kennzahlen auf einem sehr, sehr guten Niveau. Die Seite 5 gibt Ihnen den üblichen Überblick über unsere Finanzkonglomerate Solvabilität. Die erreicht mittlerweile 186%, also auch weiter gestiegen gegenüber dem ersten Quartal. Und unser Eigenkapital liegt bei 48 Milliarden Euro, sehr stabil. Der ein oder andere wird sich fragen, warum ist es nicht gewachsen? Das liegt im Wesentlichen daran, dass das Nettoeinkommen von 1,2 Milliarden nach Minoritäten und Foreign Exchange Effekte überkompensiert werden durch die Zahlung der Dividende, die wir geleistet haben mit mehr als 2 Milliarden Euro. Also trotz der starken Dividendenzahlung weiterhin sehr, sehr hohes Eigenkapital. Auf der Seite 7 finden Sie einen Überblick über die Entwicklung unserer Umsätze nach den Geschäftsbereichen. Hier kann man sehr schön erkennen, dass die Schadenunfallversicherung sehr stark gewachsen ist, 5%, nominal bereinigt um Wechselkurseffekte 3,2%. Die Umsätze in der Lebensversicherung sind leicht rückläufig über dem Vorjahresquartal. Das reflektiert vor allen Dingen einen sehr konsequenten Margenfokus in dem sehr schwierigen Kapitalmarktumfeld. In einigen Märkten finden wir nach wie vor irrationalen Wettbewerb mit sehr hohen Gewinnversprechungen, ein Wettbewerb, den wir nicht mitmachen wollen. Und das Asset Management schlagt sich nach wie vor ganz hervorragend, fast 15% Wachstum in den Umsätzen. Da es ein sehr kurzfristig laufendes Geschäft ist, was die Ertragssituation angeht, nutzen uns hier sehr stark die positiven Dollar-Effekte auch im Jahresüberschuss zum Jahresende. Die Seite 8 gibt Ihnen den Überblick über die operativen Ergebnisse der Geschäftsbereiche. 1,1 Milliarden in der Schadenunfallversicherung, 820 Millionen in der Lebenskrankenversicherung, 635 im Asset Management. Der Bereich Corporate ist auch genau im Plan. Die komplizierteste Seite, die ich jedes Quartal erklären darf, ist die Seite 9. Hier sind die Komponenten für das nicht operative Ergebnis abgebildet. Ich nehme mir ein bisschen Zeit, sie da durchzuführen. Die wichtigste Zeile ist die erste, realisierte Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung auf Finanzanlagen. Hier hatten wir eine positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem wir vor allen Dingen große Abschreibungen vornehmen mussten auf unsere griechischen Staatsanleihen. Im letzten Jahr war es nochmal zur Erinnerung mehr als 320 Millionen Euro, die wir abgeschrieben haben. Wir hatten hinzu in diesem zweiten Quartal 2012 realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Schuldverschreibungen der Hartford in den Vereinigten Staaten, für uns ein sehr, sehr profitables Investment. Wir haben mehr als 190 Millionen Euro Gewinn verbucht, auch für unsere Kunden in diesem zweiten Quartal diesen Jahres. In der Box auf der rechten Seite erkennen Sie die einzelnen Komponenten zu realisierten Gewinnen und Verlusten. Auch hier bildet sich trotz der sehr positiven Ergebnisse die schwierige Situation an den Aktienmärkten in dem zweiten Quartal ab. Wir mussten 200 Millionen Wertberichtigungen netto vornehmen auf unser Aktienportfolio. Trotzdem hat sich, wie eben beschrieben, unser Gesamtergebnis aus realisierten Gewinnen um mehr als 440 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal verbessert. Von den anderen Komponenten sind zu bemerken, wir haben Restrukturierung vorgenommen, insbesondere bei im Asset Management. Wir konsolidieren weiter unsere globale Asset Management Plattform, vor allen Dingen bei der AGI in den USA, und machen dort sehr schöne große Fortschritte. In diesem Quartal hatten wir keine besonderen Aufwendungen für die sogenannten B-Shares mehr. Wir haben den allergrößten Teil aller sogenannten B-Shares bei PIMCO ausgekauft. Das heißt, das Ergebnis von PIMCO fließt mittlerweile fast unmittelbar in unsere Gruppenergebnisse ohne Abzüge. Ansonsten haben wir nur die Bemerkung, dass unsere der Bestand an nicht realisierten Gewinnen und Verlusten netto sich weiter erhöht hat, insbesondere durch einen starken Anstieg auf der festverzinslichen Wertpapiere. Wenn wir uns jetzt konzentrieren auf die einzelnen Geschäftssegmente, denn im Bereich Quartalsüberschuss auf der Seite 11 gibt es keine besonderen Vorkommnisse, würde ich Sie gerne lenken auf das Sachversicherungsgeschäft, beginnend auf der Seite 13. Im Bereich Schadenunfall sind die Umsätze, wie eben beschrieben, mehr als 5% gewachsen auf 10,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis ist rückläufig, das hat was mit Sondereffekten zu tun, insbesondere im Hinblick auf das Vorjahresquartal. Wir haben im letzten Jahr einen besonders hohen Abwicklungsgewinn zu verzeichnen gehabt, mussten in diesem Jahr für die enormen Schäden in Thailand, die Industrie in Summe erlitten hat, zusätzliche Reservierungen vornehmen. Die Schadenkostenquote lag somit bei 97,4%, 1,7% Belastung aus Naturkatastrophen, das bewegt sich in unserem üblichen Budget von ungefähr 2% der Prämien, und der Abwicklungsgewinn lag bei 2,1%. Die Seite 14 gibt Ihnen einen Überblick über die Wachstumsdynamik in den einzelnen Märkten. Wir wachsen fast überall. Es gibt zwei Ausnahmen auf dieser Seite. Einmal seit Spanien. Hier schlagen wir uns hervorragend, weil der Markt in Summe stärker schrumpft. Gegeben das wirtschaftliche Umfeld in Spanien, keine Überraschung, dass die Umsätze hier leicht rückläufig sind. Und dann haben wir in Osteuropa Sondereffekte zu verzeichnen. Wir haben im Rahmen der Integration unserer russischen Gesellschaften in der Krankenversicherung und in der Autokaskoversicherung Portfoliobereinigung vorgenommen. In diesem Quartal bildet sich das ab, wie auf dieser Seite zu erkennen. In Summe ist es eine sehr gute Nachricht, dass wir nicht nur aufgrund von höheren Preisen wachsen, 1,4%, sondern vor allen Dingen sich auch das Volumen unserer Policen ausweitet, und zwar um mehr als 1,8%. Die Seite 15 zeigt Ihnen die Ergebniskomponenten der Sachversicherungsergebnisse. Hier sehen Sie den Rückgang beim technischen Ergebnis, wie eben beschrieben, im Wesentlichen aus niedrigeren Abwicklungsergebnissen im Vergleich zum Vorjahr. Die Seite 16 gibt Ihnen einen Überblick über die sogenannte Schadenkostenquotenentwicklung für unsere wichtigsten Märkte. Und ich habe Ihnen zusätzlich zu den Gesamtzahlen auch noch einen Aufriss gegeben und den Einfluss der Naturkatastrophen im vergangenen Quartal abgebildet. Obwohl wir in Summe im Budget lagen, haben einzelne unserer Märkte wieder Naturkatastrophen oberhalb des normalen Niveaus zu verzeichnen gehabt. Das gilt insbesondere für Deutschland, für Italien aufgrund des Erdbebens, aber auch für die Rückversicherung und insbesondere die AGCS, die signifikante höhere Verluste hatte, zum Beispiel aus den US-Tornados mehr als 36 Millionen Euro und aus dem Erdbeben in Italien nochmal 27 Millionen Euro. Das zeigt, dass sich das Thema Naturkatastrophen, auch wenn es sich im Budget bewegt, nach wie vor auf einem hohen Niveau bewegt. Die Seite 17, eine sehr technische Seite, die untersucht, wie sich die Schadenquote vor Abwicklung entwickelt. Hier ist Folgendes festzustellen: Unsere Preiserhöhungen gleichen die Steigerung bei Schadenhäufigkeit und Frequenz aus. Das Einzige, was wir jetzt beobachten, ist als Frühindikator in der Kreditversicherung, dass aufgrund der Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfeldes, das ist immer ein sehr guter Frühwarnindikator, sich die Frequenz von Schäden, insbesondere in Südeuropa, erhöht. Wir beobachten das sehr, sehr sorgfältig. Damit würde ich gerne auf die Seite 18 übergehen. Sie sehen hier die Entwicklung unserer Kostenquote. Die ist gegenüber dem 6-Monats-Vergleichsabschnitt des Vorjahres 2011 stabil. Insbesondere die Verwaltungskosten bewegen sich weiter bei 7%. Die Abschlusskosten und auch die Provisionen sind ebenfalls unverändert. Die Seite 19 zeigt, dass wir mit unseren Bemühungen, unser Anlageergebnis zu halten, trotz rückläufiger Renditen sehr erfolgreich sind. Die Anlagebasis wächst nämlich durch höhere Renditen und gutes Kapitalanlagemanagement. Können wir die Verzinsungsbasis ausbauen von 95,8 Milliarden Euro auf 100,8 Milliarden in diesem Jahr. Und damit gleichen wir die rückläufigen Renditen, insbesondere bei festverzinslichen Wertpapieren, aus. Das können Sie auf der rechten Seite erkennen. Von 93 Basispunkten ist die Rendite mittlerweile auf 90 Basispunkte gesunken. Die Seite 20 zeigt dann, dass wir unsere Ergebnisse trotzdem konstant halten können. Zinsen und ähnliche Erträge sowie Realisierungserlöse sind konstant, genau wie die Investmentkosten weitgehend im Plan. Das wären meine Bemerkungen zum Bereich Sachversicherung und ich würde jetzt gerne Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den Bereich Lebensversicherung, beginnend auf der Seite 22. Unser Umsatz war stabil bei 12,9 Milliarden Euro. Die operative Anlagebasis, also die Basis für die Verzinsung für unsere Kunden und für unsere Aktionäre, ist gestiegen auf 452 Milliarden Euro. Und das operative Ergebnis steigt um mehr als 20% auf 800 Millionen Euro. Die Neugeschäftsmarge lag bei 1,7% und der Neugeschäftswert lag für das Quartal bei 163 Millionen Euro. Die Seite 23 gibt Ihnen einen Überblick auf die wichtigsten Gesellschaften und die Wachstumsentwicklung. In Summe ist festzuhalten, dass wir die Prämien aus traditionellen Produkten, die ein Sicherungsversprechen an unsere Kunden abgeben, sehr stabil sich entwickeln, dass wir rückläufige Entwicklungen haben bei anlageorientierten Produkten. Bei den einzelnen Geschäftseinheiten haben wir Rückgänge, insbesondere da, wo wir auf Margenverstärkungen achten. In Deutschland zum Beispiel zeichnen wir weniger Einmalbeiträge, insbesondere im Firmenkundengeschäft, weil dort der Wettbewerb nach wie vor sehr hoch ist. Bei den rekordniedrigen Zinsen wollen wir kein Geschäft schreiben, was unprofitabel ist und langfristig unsere Stabilität gefährden würde. Das gilt auch für einzelne Märkte im Ausland, insbesondere in den USA. Die Rekordniedrigzinsen in den USA machen Neugeschäft zum Teil unprofitabel und wir zeichnen uns dort auch selektiv zurück, wo wir Zielmargen nicht erreichen können. In anderen Märkten haben wir dafür eine sehr, sehr positive Dynamik. In Spanien zum Beispiel gibt es eine Flucht in die Qualität. Wir verkaufen hier sehr gute und sehr profitable Produkte mit einer hohen Risikomarge. Auf der Seite 24 haben wir abgebildet die Entwicklung der Neugeschäftsmarge sowie den Barwert der Neugeschäftsprämien. Die Neugeschäftsmarge lag immer noch bei 1,7 Prozentpunkte, ist natürlich aufgrund des niedrigeren Zinsumfeldes rückläufig. Die Seite 25 zeigt Ihnen die Entwicklung unserer sogenannten operativen Anlagebasis. Das heißt, die Nettomittelzuflüsse, Zins- und ähnliche Erträge, die Markteffekte und Wechselkurseffekte. Und Sie sehen sehr schön, dass wir hier wachsen, auch bei den Nettomittelzuflüssen, die sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt haben. Die Seite 26 bildet die Entwicklung unseres operativen Ergebnisses ab. Was uns gut gefällt, ist die Entwicklung der einzelnen Ergebniskomponenten, die alle positiv sich entwickeln, sowohl das technische Ergebnis, das Anlageergebnis, als auch das Kostenergebnis. Ich würde jetzt gerne Ihre Augenmerk auf die Seite 28 lenken, hier die Entwicklung unseres operativen Investmentergebnisses. Wir konnten unser Ergebnis steigern um mehr als 18%. Dabei gibt es zwei wesentliche Treiber. Einmal der Anstieg bei Zinsen und ähnlichen Erträgen um 5% auf 4,4 Milliarden und nach einem negativen Ergebnis im Vorjahresquartal ein positives Ergebnis von 324 Millionen in diesem Jahr. Bei weitgehend konstantem Investmentaufwand. Ein sehr schönes Ergebnis. Und damit zum Asset Management Geschäft, beginnend auf der Seite 30. Hier haben wir wieder exzellente Ergebnisse zu verzeichnen und das ist nicht normal, insbesondere nicht gegeben die sehr, sehr volatilen Entwicklungen im zweiten Quartal. Die Aktienmärkte sind zusammengebrochen, es gab sehr viel Unsicherheit auch auf den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere und in diesem Umfeld hat sich unser Segment wieder ganz hervorragend entwickelt. Die verwalteten Anlagen sind um fast 16% gestiegen auf 1,748 Billionen Euro. Wir haben Nettomittelzuflüsse gehabt, wieder in Anlagen für Dritte von mehr als 18 Milliarden Euro und das operative Ergebnis zeigt ein Plus von 20%, mittlerweile 600 Millionen Euro. Das Aufwands- und Ertragsverhältnis hat sich auch verbessert, und zwar liegt das mittlerweile bei 57,6. Auf der Seite 31 sehen Sie Entwicklung der verwalteten Kapitalanlagen, sowohl für Dritte als auch für die Allianzgesellschaften mit einem sehr, sehr positiven Trend. Ich kenne nicht viele Unternehmen und Unternehmensgruppen, die zweistellige Zuwachsraten haben können, insbesondere nicht im Finanzsektor. Und das gilt auch für die Nettomittelzuflüsse, wie Sie sie auf der Seite 32 erkennen können, 18,6 Milliarden, wie eben beschrieben. Das führt auch dazu, dass unsere Erträge sich hervorragend entwickelt haben. Die Seite 33 zeigt Ihnen, dass wir mittlerweile bei fast 1,5 Milliarden Euro liegen, 15% mehr als im Vorjahresquartal. Und das schlägt sich dann nieder auf der Seite 34 in der Entwicklung des operativen Ergebnisses, 20% höher bei 635 Millionen Euro. Das, die sogenannte Cost-Income-Ratio, also das Aufwands-Ertragsverhältnis, um 1,9 Prozentpunkte gefallen, damit ein absoluter Spitzenwert weltweit in der Industrie. Die einzelnen Segmente haben sich entwickelt wie folgt. Seite 35 zeigt Ihnen die Kennzahlen bei PIMCO. Ich verweise an dieser Stelle nochmal darauf, dass wir im ersten Quartal dieses Jahres hier eine Umstellung vorgenommen haben. Wie in den USA haben wir auch in Europa Allianz Global Investors und PIMCO getrennt, um Ihnen einen direkten Zugang zu den Kunden zu ermöglichen. Das zeigt die ersten positiven Ergebnisse sowohl bei PIMCO als auch bei der AGI. Die Nettomittelzuflüsse betrugen bei PIMCO 19,5 Milliarden. In der neuen Struktur beträgt das Aufwandsertragsverhältnis 52,9% und die 3-Jahres-Outperformance liegt bei einem absoluten Spitzenwert in der Industrie, nämlich bei 96%. Bei der AGI haben wir 291 Milliarden Euro verwaltete Vermögen in der neuen Struktur. Die Nettomittelzuflüsse sehen mit 2,9 Milliarden schlechter aus, als sie eigentlich sind. Hier sind einige Umbuchungen von der AGI zu PIMCO, die wir auf allianzinterne Mittel buchhalterisch vorgenommen abgebildet. Die sogenannten Drittmittel sind nur um 1,1 Milliarden gesunken, insbesondere gegeben die Effekte des Marktes im zweiten Quartal schlagen sich hier nieder. Das operative Ergebnis liegt bei 97 Millionen Euro genau im Ziel und wir sind bei der Cost-Income-Ratio mittlerweile bei unter 70% angekommen. So, in der Zusammenfassung auf Seite 38, wir hatten ein sehr solides zweites Quartal, das zu sehr starken Halbjahresergebnissen beiträgt. Für die 6 Monate, Herr Diekmann hatte es schon gesagt, 55,2 Milliarden Euro Umsatz, operatives Ergebnis bei 4,7 Milliarden und unser Periodenüberschuss für die 6 Monate liegt bei mittlerweile 2,8 Milliarden Euro und unsere Kapitalposition ist weiter stark und trotz reduzierter Bilanzrisiken zeigen wir gute Ergebnisse. Das heißt, wir liegen auf Kurs für das Jahr. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
So, wir können nun mit der Fragerunde beginnen. Wer möchte anfangen?
Ja, meine Damen und Herren, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrem Telefon und stellen Sie bitte auch sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Dann kommen wir zu unserem ersten Fragesteller für heute. Es ist Herr Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen, Herr Diekmann, Herr Bäte, Herr Kalisugarow. Ich hätte 3 Fragen. Herr Diekmann, Sie hatten die verschiedenen Maßnahmen in der Schuldenkrise etwas bewertet. Wie beurteilen Sie denn die Zurückhaltung, die die EZB gestern signalisiert hat? Die erste Frage dazu. Und die zweite Frage, es wird als Maßnahme immer wieder diskutiert, die Geschäftsbanken die großen Banken aufzuteilen in Geschäftsbankenteil und in einen Investmentbankenteil. Wäre das ein wesentlicher Beitrag, um dort das Risiko zu mindern? Die zweite Frage, Herr Bäte, Sie hatten gesagt, die Allianz reduziere ihre Bilanzrisiken, hatten Sie einleitend kurz erwähnt. Welche sind denn aus Ihrer Sicht die 3 größten Bilanzrisiken der Allianz und was wird dort jeweils gemacht? Und die dritte Frage, eine Teilfrage zum Bereich Bank Assurance. Dort hat die Allianz Umbaukosten von 52 Millionen Euro verbucht, hauptsächlich für Personal. Was wird dort genau gemacht? Dankeschön.
Ja, Herr Flämig, das Announcement von Herrn Draghi gestern, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es eigentlich den Ball wieder zurückspielt an die Politik und vor allen Dingen weitere Hilfen, die die EZB ja durchaus leisten kann, abhängig macht von
Konditionen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr vernünftige Entwicklung ist. Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass hier eine weitere Öffnung stattfinden wird, die sicherlich dann auch den Druck auf die Länder etwas genommen hätte, wirklich konsequent hier ihre Wettbewerbsfähigkeit weiterzuentwickeln. Also mein Eindruck, auch wenn das die Märkte vielleicht etwas enttäuscht haben mag, das war eine sehr, sehr gute Reaktion. Ja, zum Thema Bankenaufstellung. Wir haben da ja selber so unsere Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass es etwas naiv ist, in einem laufenden Betrieb zu glauben, man könnte Investmentbanken abtrennen von den Geschäftsbanken. Wenn man auf dem weißen Papier wieder neu anfangen würde, ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Da würde man das bestimmt anders designen. Deswegen finde ich auch die Vorgehensweise zum Beispiel in den USA realistischer, die sich ja insbesondere auf das Thema Eigenhandel beschränken, wobei schon da eine der Schwierigkeiten ist zu definieren, was ist denn genau eigentlich Eigenhandel. Also um es kurz zusammenzufassen, so schön und schlank das klingt, halte ich das im laufenden Geschäftsbetrieb für, ehrlich gesagt, gerade in einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, für unrealistisch. Damit würde ich dann ein Zitat geben.
Gut, Dankeschön.
Bitte. Wir hatten nach den dann zwei weitere Fragen gestellt. Einmal zum Thema Restrukturierungsaufwand für Bankassurance in Deutschland und zweitens, was sind die drei größten Risiken in der Bilanz? Also das eine Thema ist sicherlich, was passiert mit dem Thema Euro und Euro-Krise. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir ein positives Ergebnis bekommen, das heißt am Ende der ganzen Unsicherheit eine Lösung kommen. Trotzdem können wir uns es natürlich nicht leisten, darauf zu spekulieren und müssen für jedes Szenario, auch für ein schwieriges Euro-Szenario, vorbereitet sein. Das heißt, ganz konkret gucken wir uns die Bilanzen unserer Tochtergesellschaften und der Gruppe an, je nachdem, was auf der Euro-Seite passiert, und müssen sicherstellen, dass wir unter allen Bedingungen in der Lage sind, unsere Kunden weiter zu bedienen und das Unternehmen zu schützen. Also Euro ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben da einiges gelernt, nicht nur aus dem Thema Griechenland, sondern vor allen Dingen auch in der Analogie zu anderen, was ist in anderen Ländern passiert, was kann passieren, was können Regierungen für Maßnahmen ergreifen. Ich will da jetzt gar nicht in Details eingehen, aber das fängt ja nicht an mit einem Exit zur Eurozone, sondern man kann bestimmte Kapitalkontrollen einführen, bestimmte Kapitalisierungsrichtlinien, Anlagevorschriften ändern. Und das spielen wir durch. Und wir machen nicht nur Sensitivitätsrechnung fürs Kapital, sondern man kann es, wenn man es neudeutsch formulieren, auch sogenannte Fire Drills, also was passiert und wie reagiert dann das Management. Das ist eigentlich das Wichtigste, viel wichtiger als die Analyse. Das zweite Thema sind die Niedrigzinsen. Wir müssen uns auch prospektiv darauf einstellen, dass die Regierungen versuchen werden, gerade in den Ländern mit den guten Ratings über sehr, sehr niedrige Zinsen sich zu entschulden und Geldentwertung quasi auf dem Weg der finanziellen Repression vorzunehmen. Das können wir ja schon aktuell in den USA beobachten. Zum Teil haben wir das in Deutschland und das setzt natürlich die Lebensversicherungsprodukte und die Solvabilität der Lebensgesellschaften unter Druck. Da kümmern wir uns konsequent nicht nur um das Neugeschäft, also um die Frage, wie müssen zukünftige Produkte aussehen, Herr Diekmann hat es angesprochen, sondern was kann man auch im Bestand machen, um ihn stabil zu halten. Wir gucken uns Stornoquoten an und Wiederanlageverhalten. Und das dritte Thema, was wir uns angucken müssen, ist sind Schockszenarien am Kapitalmarkt. Also wie sieht es eigentlich aus, wenn die Aktienmärkte und die Wertpapiermärkte in Summe kaputt gehen, über eine gewisse Zeit in Schockszenarien sich bewegen. Sie werden beobachtet haben, dass wir unsere sogenannten strategischen Beteiligungen, die sehr stark im Bankensektor konzentriert waren, konsequent reduziert haben und uns dann damit diversifizierter aufstellen über unser Portfolio. Das wären so die drei wichtigsten Maßnahmen. Zum Thema Bankassurance, wir haben im Wesentlichen auf der Sachvertriebsseite im Bankkanal uns effizienter aufgestellt. Das heißt, wir werden in Zukunft weniger Mitarbeiter in den Bankfilialen aufstellen und haben für die dadurch entstehenden Abfindungen eine Rückstellung gebildet von 51 Millionen für das zweite Quartal. Die Entscheidung sind Ende Mai gefallen und die Umsetzung steht an für den Rest des Jahres.
Erlaubt mir eine Nachfrage?
Bitte, Herr Flemmig.
Wie viele Mitarbeiter handelt sich denn dort und wie viele Mitarbeiter wird es dort zukünftig dann geben? Also wie viele werden abgebaut?
Nee, wir geben keine Auskunft über konkrete Mitarbeiterzahlen. Das ist auch noch in der Verhandlung mit den Mitarbeitern selber, steht die final auch noch nicht fest.
Gut, herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Ja, und die kommt von Herrn Mirko Reitka von Platobrief. Bitte sehr.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Zum einen wüsste ich ganz gerne, ob Sie beziffern können, den Anteil Ihrer Kapitalanlagen, den Sie in Banken investiert haben oder Bankanleihen. Dann wüsste ich ganz gerne, was Sie davon halten. Bei den Banken ist ja gerade das Thema Kulturwandel hoch gehandelt. Und ob die Versicherungswirtschaft eventuell ähnlich umdenken muss. Sie haben ja selber ein neues Ressort schon eingeführt. Und als letztes würde ich ganz gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, niedrigere Verzinsung bei Lebensversicherungen. Herr Diekmann, was Sie angesprochen haben, muss man den Kunden oder müssen Sie die Kunden auf dieses Szenario nicht offensiver vorbereiten? Sie haben zwar gesagt, dass da ein Umdenken stattfinden muss, aber bei den Kunden ist das ja vielleicht noch gar nicht so angekommen. Dankeschön.
Ja, Herr Reitker, die Bankanlagen bewegen sich ungefähr im Bereich von 40 Milliarden. Herr Peter hat es ja angesprochen, dass wir da aus Risikogesichtspunkten auch selektiv abbauen bzw. schon abgebaut haben. Der vielbeschworene Kulturwandel bei den Banken finde ich schön, wenn die Banken das von sich aus ansprechen. Ich will das eigentlich nicht kommentieren. Auch wir haben ja ein paar sehr, sehr interessante Themen hinter uns gehabt. Wir haben insbesondere auf der Verkaufsseite sehr stark im Bereich Compliance jetzt und Mis-Selling gearbeitet. Aber das ist eine Erfahrung, die wir ja quasi vor 10 Jahren schon begonnen haben in den USA und daraus auch Konsequenzen gezogen haben. Die Frage, die Sie jetzt ansprechen, ist das ganze Thema Aufmerksamkeit. Was machen wir als Investor? Welche Verantwortung haben wir da? Ich muss sagen, das Thema ist bei uns nicht nur eben abgehandelt worden, sondern wir sind da in einen sehr, sehr ernsthaften Dialog gegangen, haben auch das eine oder andere daraus gelernt und um einfach zu demonstrieren, wie wichtig wir das nehmen, haben wir eben das von unterhalb der Vorstandsebene auf Vorstandsebene behoben und das ist auch ein regelmäßiger Diskussionspunkt im Vorstand selber. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir alle Erwartungen werden erfüllen können, weil die sind teilweise ja dann auch sehr, sehr weitreichend und gehen ein bisschen ins Ideologische, ohne dass ich das abwerten will. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir uns mit den Themen sehr, sehr ernsthaft auseinandersetzen, weil wir einfach auch im Sinne der Kunden, die ihre Gelder ja anlegen wollen, sozusagen für gute Zwecke mit guten Renditen das richtig machen wollen. Und ich habe es in der Hauptversammlung auch sehr deutlich gesagt, also die Reputation der Allianz ist mehr wert als die letzten 10 Basispunkte, auch in so einem Umfeld.
Niedrigzinsen.
Ja, ach so, die Niedrigzinsen. Ich glaube, wir haben dieses Thema seit 24 Monaten eigentlich sehr, sehr offensiv angesprochen. Es ist allerdings erstaunlich, ich habe ja führe auch eine Reihe von Kundengesprächen, dass es bei dem Endverbraucher immer noch nicht in Totalität angekommen ist, dass jeder betroffen ist von diesen Niedrigzinsen. Wir haben neulich zum Beispiel eine sehr interessante Vorstellung gehabt im Senat in Washington, wo wir mal vorgestellt haben, was das eigentlich durchgerechnet über einen längeren Zeitraum bedeutet. Da waren selbst die Politiker überrascht von den massiven Auswirkungen, die es hat. Was ich im Moment nicht so gut finde in der ganzen Diktion, ist, dass in manchen Überschriften die niedrig
bisherigeren Ergebnisse der Lebensversicherer sozusagen den Lebensversicherern vorgeworfen werden. Und ich glaube, hier muss man die Kausalität doch ein bisschen gerade rücken. Denn es ist ja nicht unsere Entscheidung, sozusagen hier künstlich die Zinsen niedrig zu halten. Und ich will das auch gar nicht, ich sage jetzt so, negativ bewerten, weil es auf der einen Seite hat es natürlich einen Effekt für die Schuldner, aber die Zeche zahlen die Sparer, und ich fände es auch ehrlich gesagt sehr gut, wenn die Politik es mal von sich selber ansprechen würde und nicht quasi hier einen schwarzen Peter in die falsche Ecke schiebt.
So, Herr Reifner, die nächste
Dankeschön.
Frage. Alles in Ordnung? Okay, gut, die nächste Frage.
Ja, danke.
Die nächste Frage kommt von Herrn Christian Krämer von Reuters. Bitte sehr, Herr Krämer.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte einige Fragen zunächst an Herrn Bethe. Sie hatten die einzelnen Naturkatastrophen genannt. Das ging mir zu schnell. Vielleicht können Sie das nochmal in Ruhe wiederholen. Und dann vielleicht eher für Herrn Diekmann nochmal zum Komplex Italien. Da interessiert mich erstens, erwarten Sie, dass Italien unter den Rettungsschirm muss? Meine zweite Frage wäre zu dem Bondvolumen. Sie haben es in dem Chart nur so in Prozentzahlen. Können Sie nochmal sagen, wie das Italien-Bondvolumen in absoluten Zahlen ist und wie hat es sich im zweiten Quartal verändert? Also anders gefragt, haben Sie abgebaut? Und dann abschließend, Herr Diekmann, hatten Sie gesagt, es braucht so ein größeres Programm für den Euro, für die Rettung des Euros. Einzelne Stücke haben Sie ja schon gesagt, aber können Sie vielleicht noch mal ein bisschen ausholen und sagen, wie so ein Programm aussehen könnte? Danke.
Ich mache es ganz kurz, Herr Krämer. Im zweiten Quartal hatten wir drei wichtige Events, wenn man so schön, sorry für die Anglizismen, drei. Das war das Erdbeben in Italien, das hat die italienische Gesellschaft und die AGCS insbesondere betroffen. Wir hatten die Tornados in den USA, insbesondere die AGCS und nur wenig den Fireman's Fund, und dann die Hagel- und Wetterstürme, die wir in Deutschland hatten am Ende des letzten Juniwochenendes. Das waren die drei wesentlichen Events, die wir hatten in diesem Quartal.
Ja, da suchte ich die Zahlen für.
Wir geben keine einzelnen Zahlen über alle Themen, zumal sich das in Abwicklung befindet.
Aha, okay.
So, in Italien haben wir im Wesentlichen, um die Zahlen zu nennen, 33 Milliarden Euro per Ende des zweiten Quartals an sogenannter Gross Exposure.
Ja, die Frage, muss Italien unter den Rettungsschirm, muss ich nicht beurteilen. Das müssen andere machen. Aus unserer Sicht gibt es einen konsequenten Konsolidierungskurs und die strukturellen Reformen. Dass Italien seine Schuldenprobleme selber bewältigen kann, steht, glaube ich, außer Frage. Das ist schon eine Konsequenz der sehr, sehr hohen Privatvermögen, die es in Italien gibt. Und ich glaube auch, ich sag mal, im Vergleich zu zum Beispiel Griechenland, dass die italienische Bevölkerung die Maßnahmen sehr viel konstruktiver aufnimmt. Und ich sag mal, wie könnten die Programme aussehen? Herr Krämer, alles, was wir im Moment aufgebaut haben, sind technische Instrumente, um Schocks besser absorbieren zu können. Die kann man einsetzen, die kann man auch sehr lange einsetzen und damit auch die sehr hohen Zinsniveaus einigermaßen kontrolliert halten. Aber am Ende steht die Frage, zu der sich bis heute eigentlich noch niemand richtig geäußert hat, wie soll denn das Konstrukt hinterher aussehen? Wer gibt welche Souveränitäten ab? Wie wird das Ganze demokratisch legitimiert? Und ich glaube, solange diese Antwort nicht gegeben wird, sind alle diese technischen Hilfsmittel eigentlich nur eine Brücke, im Ende Zeit zu schaffen, den Ländern die Strukturreformen durchzuführen und dann auch zu ernten. Wir sehen ja teilweise schon deutliche Verbesserungen bei der Wettbewerbsfähigkeit, wenn man zum Beispiel die Stückkosten sich anguckt. Also da sind schon deutliche Schritte nach vorne gemacht worden, aber das große Konzept und die Einigkeit zu diesem Konzept fehlt. Und das wird immer wieder von den Märkten hinterfragt werden, sodass, sag mal, die ganzen Firewalls, andere Instrumente, Herr Draghi mit dem Fluten der Märkte mit Cash oder die Versorgung mit Cash, wirklich nur der Politik die Zeit kaufen, sich zu dieser fundamentalen Frage zu äußern.
Und darf ich, wenn ich da noch kurz einhaken darf, glauben Sie, dass es eine Einigkeit geben kann, wie so ein großes Konzept aussehen könnte? Oder ist das illusorisch zu glauben, dass die 17 Länder ihre Differenzen beseitigen?
Ich glaube, dass es ein solches Konzept nicht nur geben könnte, sondern dass es auch so ein Konzept schon gibt, aber dass sich noch im Moment keiner richtig raustraut, das an der Bevölkerung zu verkaufen. Wenn man sozusagen Woche für Woche konfrontiert ist mit neuen Schockmeldungen aus den einzelnen Ländern oder Reaktionen von den Märkten. Also da gehört sehr, sehr viel Mut dazu, sich jetzt zu stellen. Sie wissen, dass wir in Deutschland auch auf eine Wahl zulaufen, aber dass das eine Frage ist, die in den nächsten Monaten aktiv getrieben werden muss, und da kommt Deutschland eine sehr, sehr große Verantwortung zu. Das glaube ich bestimmt, und meine Hoffnung ist eben, dass die Sommerpause für diese Gespräche genutzt wird, weil man ja auch breiten Konsens für diese Themen erreichen muss.
Okay, Herr Krämer.
Alles klar, vielen Dank. Okay. Vielen Dank, sehr hilfreich.
Die nächste Frage bitte.
Sie kommt von der Financial Times Deutschland, von Frau Friederike Krieger. Bitte sehr, Frau Krieger.
Hallo. Ich hätte erst eine Frage zum Schadenunfallgeschäft in Deutschland. Das Umsatzwachstum, wie ist das zu erklären? Sind das jetzt größtenteils Preiserhöhungen in Kfz oder wie kommt das zustande? Und dann wollte ich auch nochmal bei Staatsanleihen Italien nachhaken. Sehen Sie da im Augenblick Abschreibungsbedarf oder nicht? Und nochmal zum Thema Naturkatastrophen. Wie ist denn Ihre Einschätzung, wie sich die Dürre in den USA auf die Allianz auswirken wird? Sie sind ja auch mit Ernteausfallversicherung vertreten.
Ja, ich fange mal hinten an, Frau Krieger. Dann bereitet sich Herr Bethe auf die erste Frage vor. Die Dürre-Auswirkungen für die Ernteausfallversicherung können wir heute noch nicht quantifizieren. Aber ich sag mal, das kann durchaus die Größenordnung von 100 Millionen negatives Ergebnis haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr spekulativ, weil wir ja noch gar nicht in der Erntephase sind. Bei italienischen Staatsanleihen sehen wir überhaupt keinen Abschreibungsbedarf, denn die werden regelmäßig bedient. Und erst dann, wenn Zweifel daran bestehen, muss man über Abschreibungen nachdenken.
Also Sie hatten die Frage gestellt, was treibt das Wachstum in Deutschland? 3,3%, was nominal. Preiseffekt war positive 4%, Volumen 0,7% rückläufig. Die wesentlichen Treiber kommen aus der Autoversicherung.
Okay, Frau Krieger.
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage zu der Dürre, die 100 Millionen. Das war jetzt Belastung für die Allianz, oder?
Ja, also das ist Fireman's Fund. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen spekuliert. Also es wäre wirklich nicht seriös zu sagen, Dietmann hat gesagt, 100 Millionen negatives Ergebnis. Ich sage, es könnte einen Bereich von 100 Millionen negatives Ergebnis erreichen, aber das ist heute zu diesem Zeitpunkt wirklich noch nicht zu sagen.
Okay.
Okay.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte sehr.
Guten Morgen allerseits. Ich wollte eigentlich eine Frage zur Prognose stellen. Viele Analysten erwarten, dass sie eher am oberen Ende der Bandbreite rauskommen könnten. Gibt es da schon was Aktuelleres, dass man ein bisschen positiver das ausdrücken könnte? Dann wollte ich auch zum Libor Euribor. Was heißt es eigentlich, wenn Referenzzinssätze nach oben oder unten verfälscht wurden? Was heißt es für die Allianz, wenn das bei den Banken passiert? Außer dem weiteren Vertrauensverlust. Erstmal Dankeschön.
Ja, die Analysten erwarten, dass wir eher am oberen Ende ankommen. Wir bei der Allianz nennen das so, wir befinden uns auf einem guten Weg, den Ausblick zu erreichen. Ich glaube, wir sind gut beraten, ich sage mal, darüber hinaus jetzt nicht große Erwartungen zu führen, denn wir wissen wirklich nicht, was da im zweiten Halbjahr noch alles auf uns zukommt. Ich glaube, manchmal wird vergessen, Frau Dauer,
wie volatil das Umfeld draußen ist. Wir haben auf der einen Seite, ich sag mal, wirklich diese ganzen Wetterthemen, das Thema Hurricane-Saison in den USA, es steht noch vor uns. Und die Kapitalmärkte, und das haben wir ja letztes Jahr gesehen, bergen eine Reihe von Überraschungen, so dass ich mich heute nicht festlegen würde auf wir liegen über dem Mittelwert. Ich bete zum Libor.
Libor, Frau Dauer, Unterscheidung bitte zwischen unseren eigenen Anlagegeldern, also die für Versicherungsnehmer und denjenigen bei der Allianz Global Investors bzw. im Asset Management Segment. Bei unseren eigenen Geldern rechnen wir von keinem oder nur sehr geringen Einfluss auf die Kapitalanlagen. Das prüfen wir aber. Wir haben auch von dem GDV eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Ansprüche und potenzielle Schäden prüft und wir dann als Industrie in Summe uns da aufstellen wollen. Und bei im Asset-Management-Bereich gucken wir natürlich genau darauf, dass unsere Kundengelder geschützt werden. Wir bieten keine Produkte an, die den Libor nachbilden oder bei denen eine erfolgsabhängige Gebührenkomponente auf Libor beruhen würde, also damit der Kunde geschädigt werden könnte. Wir sehen also auch hier bisher keine Ansatzpunkte für irgendwelchen Schaden, aber auch die prüfen wir im Detail, denn wir haben auch die Pflicht, falls unsere Kunden geschädigt worden sind, deren Interessen zu vertreten. Eine in Summe sehr, sehr unschöne Entwicklung und wird sicherlich nicht helfen, insbesondere wenn sich die Fragen auch stellen lassen, welche Rolle hatten die Zentralbanken in dem ganzen System. Also wir gucken uns das ganz genau an.
Okay. Dankeschön. Danke. Die nächste Frage bitte.
Die kommt von Herrn Chris Bryant von der Financial Times. Bitte sehr, Herr Bryant.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte noch zwei Fragen bitte, und zwar einmal zu Italien. Es ist in der Presse oftmals geschrieben in letzter Zeit, dass Herr Berlusconi eine Rückkehr in die italienische Politik überlegt. Würden Sie das begrüßen oder würden Sie es wünschen, wenn er lieber in der Rente bleibt? Zweite Frage zu Leerverkäufen. Sie haben erwähnt, dass es gibt keine ähnlichen Maßnahmen hier in Deutschland. Das wäre Ihnen lieber, Herr Dieckmann, entweder die Maßnahmen in Spanien oder Italien zu widerspiegeln oder doch gar keine Leerverkäufe zu haben. Vielen Dank.
Zu einzelnen Politikern möchte ich keine Bewertung abgeben. Die Frage zu, was war die letzte?
Leerverkäufe.
Also Leerverkäufe finde ich das Verbot immer nur dann wirksam, wenn es sozusagen flächendeckend ist. Wenn hier partikulär in dem einen oder anderen Land das gemacht wird und dann die ganzen Volumina sich auf die anderen konzentrieren, finde ich das verfehlt, ehrlich gesagt. Also da ist ein bisschen Koordinations Vermögen gefragt, sowas nicht jedes Jahr passieren zu lassen. Denn das führt einfach zu völlig ungerechtfertigten, unfairen Randbedingungen. Ansonsten, ich habe gar nichts gegen Leerverkäufe. Was ich ehrlich gesagt nicht gut finde, sind ungedeckte Leerverkäufe.
Okay. Alles klar. Dann die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Jean-Philippe Lacour von Les Echo. Bitte sehr.
Ja, schönen guten Morgen, die Königin Straße. Ich habe zwei Fragen. Einmal Thema Solvabilitätsquote. Ihr Konkurrent aus Frankreich, AXA, hat heute auch die Zahlen vorgestellt und weist eine Quote von 207% und diese war 188 Anfang des Jahres. Bei Ihnen steht sie bei 186%, war ein bisschen unter 180 Ende des Jahres. Also Vergleich sind vielleicht nicht sehr sinnvoll, aber würden Sie, also leben Sie ganz gut mit Ihrer Quote unter 200 oder gibt es da noch ein bisschen Luft nach oben? Oder würden Sie sagen, dass AXA ein bisschen zu viel Mittel zur Verfügung hat? Also ich möchte gern wissen, ob diese Solvabilitätsquote bei Ihnen noch ein bisschen, also möchten Sie diese noch verbessern? Zweite Frage, Neugeschäftsmarge bei 1,7%, die ist zwar niedrig, kann die vielleicht uns helfen, Wie hoch war diese in Jahren, wo die Leitzinsen so etwa um 3% waren? Also da verfehle ich das in den Präsentationen. Und würden Sie sagen, mit 1,7%, in welchem Niveau würden Sie behaupten, also das gefährdet die Totalwirtschaftlichkeit von Lebensversicherung? Also gibt es ein Limit nach unten? Ja. So, danke.
So, guten Morgen. Ich erlaube mir mal, die Fragen zu beantworten. Wir freuen uns immer sehr, wenn der Wettbewerb eine sehr hohe Solvabilität hat, denn wenn es der Industrie gut geht, einzelnen Wettbewerbern geht es uns allen gut. Die Zahlen der AXA und unsere sind nicht vergleichbar. Das hat mit unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschritten zu tun. In diesem Umfeld ist hohe Solvabilität auf jeden Fall wichtig für uns alle. Zum Thema Neugeschäftsmarge ist Folgendes zu beachten. Ihre Frage war, wie war es ungefähr bei 3%? Da war die Neugeschäftsmarge 2,5 bis 3%. Das hängt natürlich immer vom jeweiligen Produktmix ab. Den haben wir verändert, auch in Richtung profitabler Produkte, um den Effekt der sinkenden Zinsen aufzufangen. Und das werden wir auch weiter fortsetzen. Das heißt, je höher zum Beispiel der Anteil von Risiko- und Kostengewinnen ist, desto stabiler ist die Gewinnmarge trotz rückläufiger Zinsen. Was wir uns sehr genau angucken, ist, dass wir unsere Kapitalkosten decken. Das ist nach Produkt und nach Ländern unterschiedlich. Das kann bei 0,5% liegen, das kann aber auch bei 1% New Business Marge liegen. Also wir gucken uns das genau an und wir wollen unter allen Umständen in den jeweiligen Märkten und Produkten immer unsere Kapitalkosten verdienen. Ich hoffe, das hilft.
Okay. Ja, danke sehr.
Ja, die nächste Frage bitte.
Dann haben wir Herrn Sebastian Joost von Die Welt. Bitte sehr.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte nochmal zwei politische Fragen. Ich hoffe, dass Sie sie noch nicht beantwortet haben, weil mich zwischenzeitlich das Konferenzsystem herausgeschmissen hatte. Einmal nochmal im Detail zu dem EZB-Signal von gestern. Herr Draghi hat ja auch gesagt, dass man das Thema Seniorität und bevorrechtigte Gläubiger irgendwie adressieren will, bevor die Notenbank wieder reingeht. Frage, gibt es da bei Ihnen irgendwelche Überlegungen, wie das aussehen könnte, aussehen müsste, damit private Investoren nicht abgeschreckt werden, entsprechende Anleihen zu zeichnen? Haben sich da schon mal irgendwie näher Gedanken gemacht? Und die zweite Frage, Herr Diekmann, Sie hatten ja unlängst sehr dafür geworben, dass man eine politische Vision für Europa bräuchte und dass das irgendwie essentiell sei, um die Krise letztlich zu überwinden. Sehen Sie da irgendwelche Fortschritte oder würden Sie nicht den Eindruck teilen, dass nach dem letzten EU-Gipfel eigentlich in den letzten Wochen ja sehr viel unterschiedliche Auffassungen deutlich geworden sind, was die Intervention von Zentralbanken angeht, was den Umgang mit gemeinsamer Haftung umgeht. Und man sich eher fragt, ob jenseits des Löcherstopfens durch ESM oder EZB da nicht weniger gemeinsame Vision denn je ist, möglicherweise. Vielen Dank.
Ja, also zunächst tut mir leid, dass Sie aus dem System rausgeschmissen worden sind. Es kam mir nicht von uns. Ja, in der Tat, bei der Frage der Seniorität, ich meine, eins der großen Probleme heute ist, dass Staatsanleihen und Banken sozusagen einen großen Refinanzierungsbedarf haben, private Gläubiger aber sehr zurückhaltend sind, weil sie nach dem Schuldenschnitt in Griechenland ja wirklich nicht mehr sicher sein können, sind ihre Positionen eigentlich geschützt oder nicht. Und es gibt ja auch deutliche Äußerungen, zum Beispiel von Herrn Barnier, der sagt, jetzt müssen die privaten Gläubiger bei den Banken vorrangig rangezogen werden. Also ich finde, es gibt ja immer noch Vereinbarungen. Man kauft sich sozusagen in unterschiedliche Tranchen und Layer ein und muss auch darauf vertrauen können, dass das sozusagen durchgehalten wird. Und es kann nicht sein, dass jeder, der sozusagen außerordentliche Mittel anschießt, sich dann in der Seniorität nach vorne schiebt und automatisch dann die privaten Gläubiger oder wer auch immer der Gläubiger ist, weiter runterrutschen. Das ist auf jeden Fall das schlechteste Signal, wenn man private Investoren wieder in die Finanzierung einladen will. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn man mal alles aufeinander addiert, was an Refinanzierung im zweiten Halbjahr sowohl bei Banken als auch bei den Staaten ansteht, dann sollte man sich sehr, sehr schnell hier einig werden und Klarheit schaffen. Denn sonst werden wir weiter in diesem geschlossenen System bleiben, dass die Banken die Staatsanleihen kaufen und dafür sozusagen einen Schutz kriegen. Und das ist genau das System, was wir ja eigentlich durchbrechen wollen. Die Vision, ja, es sind sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen da, aber das ist ja auch gut so, dass die jetzt endlich transparent werden und dass man nicht davon ausgeht, da gibt es, ich sag mal, einen unausgesprochenen Konsens. Den kann es auch gar nicht geben in so einer Situation. Ich habe nur schon mal darauf hingewiesen, dass die Positionen, die wir heute sehen, also Deutschland sozusagen, sind sehr dominante und starke Positionen, die ja nicht auf Dauer festgeschrieben sind. Ich erinnere nur mal daran, dass vor 10 Jahren Deutschland in einer deutlich schwierigeren Situation war. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen langfristiger dran denken, als nur zu betrachten, was ist heute eine Position der Stärke beziehungsweise der Schwäche auf der anderen Seite, dass wir alle ein gemeinsames Interesse daran haben müssen, hier Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und Disziplin. Das schulden wir, glaube ich, auch schon der nächsten Generation, denn die nächste Generation wird mit demografischen Herausforderungen zu kämpfen haben, die alles das in den Schatten stellen, was wir heute sehen. Deswegen kann ich nur darauf dringen, diese Einigung möglichst schnell hinzubekommen, damit man sich um die wirklichen Themen kümmern kann.
Okay, Herr Joost?
Ja, danke.
Alles klar, die nächste Frage bitte.
Die kommt von Frau Annette Weisbach von Bloomberg. Bitte sehr.
Schönen guten Morgen. Ich habe eine generelle Frage zu Ihrem Investment in der Immobilienbranche. Es gibt ja Tendenzen, dass die Versicherer zusehends eigentlich in die Lücke reinspringen durch ja den Marktexit vieler Immobilien, Kreditgeber wie der Eurohypo etc. Ich würde gerne wissen, was Sie da vorhaben. Und dann würde ich gerne noch wissen, ob Sie mittelfristig vorhaben, Ihre Aktienquote wieder ein bisschen zu erhöhen. Danke.
Schönen guten Morgen. Das Thema Immobilien, wir gehen da rein, ist nicht ganz richtig. Historisch war die Allianz und die Versicherungsindustrie immer ein großer Investor in Immobilien. Übrigens auch bei der Kreditversorgung. Das hat nur in den 80er Jahren, späten 80er Jahren aufgehört, als die Banken ihre Bilanzen hochgehebelt haben und mit erheblich niedrigeren Kapitalkosten immer niedrigere Konditionen geboten haben. Und da wir in unseren Bilanzen vom Verschuldungsgrad bei ungefähr 1:10 stabil geblieben sind, konnten und wollten wir irgendwann bei den ultraniedrigen Zinsen nicht mehr mitmachen. Mittlerweile hat sich der Wettbewerb wieder rationalisiert. Wir sehen langsam jetzt risikoadäquate Preise. Deswegen investieren wir auch wieder in Immobilienkreditvergabe, wie schon früher in dem vergangenen Raum. Wir haben eine Immobilienzielquote im Portfolio mittelfristig bei 6%. Allerdings achten wir sehr auf Rendite, denn im Moment rennt jeder wie verrückt in die Immobilien. Das heißt, jetzt nur einfach was kaufen, bringt auch nichts. Viele Preise für auch sehr gute Immobilien haben mittlerweile Mondniveau erreicht. Also wir müssen hier sehr genau aufpassen, wie wir in den Immobiliensektor investieren. Das heißt, es bieten sich auch andere Instrumente an, zum Beispiel eben Kreditvergabe, also auf der Fremdkapitalseite oder auch bei Fonds. Zum Teil haben Fonds erhebliche Abschläge gegenüber ihren Substanzwerten. Was das Thema Aktien angeht, sind wir sehr vorsichtig. Das ist aber nicht der Tatsache geschuldet, dass wir nicht an Aktien glauben, sondern vor allen Dingen der Tatsache, dass wir aus dem regulatorischen Umfeld und vor allen Dingen bei der Buchhaltung systematisch abgestraft werden, wenn wir in Aktien investieren. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass das weder für die Volkswirtschaft gut ist, noch für unsere Versicherungskunden. Wir müssen uns deswegen in diesem Umfeld systematisch zurückhalten, insbesondere bei Investitionen in Aktien von Finanzdienstleistern. Attraktiv sind trotzdem nach wie vor starke Unternehmen, insbesondere solche mit einer guten Dividendenrendite, denn die unterstützen insbesondere unsere Verbindlichkeiten in der Lebensversicherung.
Okay.
Danke.
Wunderbar. Die nächste Frage bitte.
Da haben wir nochmal Frau Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte sehr.
Ich hatte eine Nachfrage zum Thema Selecta. Was haben Sie eigentlich damit vor? Es scheint ja, dass die Gebote zu niedrig sind. Wollen Sie die behalten oder unter Wert verkaufen? Was war der Buchwert zuletzt von Selecta? Dankeschön.
Das ist
das Lieblingsthema von Herrn Bethe.
Ja, Frau Dorr, es tut mir sehr leid. Es handelt sich hier um ein laufendes Verkaufsverfahren. Ich kann kaum in solchen Verfahren irgendwas über Buchwerte und sowas sagen, weil wir natürlich damit unsere Verhandlungsposition weder positiv beeinflussen, noch die falschen Signale in den Markt geben wollen. Also ich bitte um Verständnis, dass wir uns das sehr sorgfältig angucken, aber wir müssen nicht verkaufen. Also wenn der Markt keine ausreichenden Renditen abwirft, dann werden wir das Unternehmen auch gerne weiter betreiben und zum Erfolg führen. Das entwickelt sich übrigens operativ sehr gut, das Unternehmen. Mhm. Und es ist wirklich nicht gut, dass mit den ganzen Spekulationen in der Presse die Kunden und die Führung abgelenkt werden von der Dienstleistung für ihre Kunden.
Mhm. Das heißt, die Entscheidung, also Sie sagen zwar, es ist ein Verkaufsprozess, aber Sie können es theoretisch auch behalten, wenn Sie also nicht den Preis erzielen, den Sie sich vorstellen.
Jawohl. Das Wichtigste ist, dass dem Unternehmen gut geht.
Gut, danke.
Danke. Haben wir noch eine Frage?
Ja, die nächste Frage kommt von Frau Alexandra Edinger von Dow Jones News. Bitte sehr.
Ja, hallo. Und zwar wollte ich kurz nochmal nachhören. Sie hatten gesagt, die Preise werden realistischer, wenn man Unternehmen zukaufen möchte. Könnten Sie sich denn weitere Zukäufe vorstellen und in welchen Regionen wäre das?
Ja, ich kann mir sehr gut weitere Zukäufe vorstellen. Ich habe eine gewisse Präferenz im Moment für den Schadenunfallbereich. Hier glaube ich, dass insbesondere in Europa noch das einige andere passiert. Das passt natürlich bei uns sehr, sehr gut ins Konzept, weil wir da durchweg gut und stark aufgestellt sind und damit die eine Voraussetzung, dass man schnell integrieren kann und nicht zu viel Zeit verliert und Aufmerksamkeit verliert für den eigentlichen Markt gegeben ist. Und natürlich, und das haben wir immer gesagt, Frau Edinger, dass wir in Wachstumsmärkten auch sehr gerne P&C, da sehen wir allerdings auf der Preisseite keine richtigen realistischen Vorstellungen, weil es auch einfach nicht so viel gibt, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann haben wir auf der Vertriebsseite in Leben auch noch Appetit. Das gucken wir uns alles sehr genau an.
Prima, dankeschön.
Vielen Dank. Haben wir noch Fragen?
Eine weitere Frage kommt von Herrn Jonathan Gould von Reuters. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Eine kurze Frage über Herr Bethe über die Entwicklungen in Life Health, wenn es geht. Auf Seite 23 haben Sie so für die Umsatz ein großes Plus in verschiedenen Ländern, so Spanien, Benelux und so weiter. Ich wollte nur fragen, in Switzerland sehe ich auch, in der Schweiz. Woran liegt das? Und ich wollte auch fragen, die AXA heute Morgen hat gesagt, sie haben ziemlich Schwierigkeiten in Live-Bereich. Ich würde gerne wissen, wo liegen die Unterschiede zwischen Ihnen und die AXA? Und Sie haben auch gesagt, dass das traditionelle Lebensversicherungsprodukte verkaufen sich gut im Moment und die anlageorientierte sind ein bisschen rückläufig. War das für bestimmte Regionen angedacht, diese Bemerkung? Oder ja, welche Art von Produkte sprechen Sie da? Danke.
Ja, guten Morgen. Ganz kurz zum Thema, fangen wir mit den Anlageprodukten an. Es geht bezieht sich insbesondere auf das Geschäft mit sogenannten Variable Annuities. Die sind in einem Umfeld von extrem Niedrigzinsen und sehr, sehr hohen Absicherungskosten für Marktvolatilität für den Kunden sehr teuer. Und deswegen bedeutet das, dass sowohl für den Kunden als auch für den Produzenten, die in dem derzeitigen Umfeld erheblich weniger attraktiv waren als in der Vergangenheit. Das heißt, einer von beiden zahlt drauf und wir wollen keine Produkte machen, wo entweder der Kunde oder der Aktionär zulegt. Der zweite Teil Ihrer Frage bezog sich, was treibt die verschiedenen Wachstumselemente in den Ländern? Das ist sehr heterogen. In der Schweiz handelt es sich um einen Sondereffekt aufgrund von bestimmten Bereichen der Gruppenversicherung, also Einzeleffekte. Das ist ja auch kein so großer Markt mit 335 Millionen Euro Quartalsumsatz. Im Bereich Benelux handelt es sich vor allen Dingen um Produkte, die dem Kunden eine sehr große Auswahl, was bestimmte Fonds angeht, zur Verfügung stellt. Also hier kann der Kunde sehr, sehr attraktive Produkte aussuchen. Und wir haben in den letzten Jahren verschiedene Partnerschaften mit Großmaklern erschlossen, die im Moment sehr, sehr stark wachsen, für uns sehr, sehr, sehr attraktiv. Spanien, Entschuldigung, hatte ich vergessen, das ist das Thema Sonata. Wir hatten im letzten Jahr, das ist die dritte Komponente, ja eine Restrukturierung vorgenommen, unser sowohl Asset Management als auch Bank Assurance Aktivität mit Banco Popular. In diesem Zusammenhang neue Produkte eingeführt, die vor allen Dingen Risikoabsicherung betreibt. Und in Spanien gibt es in diesem Umfeld natürlich ein großes Interesse, Kapitalanlagen dort unterzubringen, wo man einen starken, hoch und gut beleumundeten Partner hat wie die Allianz. Und da verzeichnen wir sowohl sehr hohe Zuwächse im Umsatz als auch bei der Marge.
Okay, John. In Ihrem Statement heute Morgen haben Sie auch gesprochen von so einer Art Flight to Quality, wie ich das verstanden habe. Sie haben gesagt, dass Prämien wachsen in Regionen, die von Marktvolatilität betroffen würden. Erwarten Sie, dass wir das dann anhalten in den nächsten Monaten? Oder wie sehen Sie die Entwicklung?
Wir erwarten, dass das sehr stark anhält. Und wir müssen nur, wie gesagt, darauf achten, dass wir unsere Produkte richtig bepreisen. Also ich gebe Ihnen ein ganz kurzes Beispiel. Wenn Sie in einem Land tätig sind, das selber nur noch ein niedriges Kreditrating haben und die Allianz hat ein AA-Rating, dann bedeutet das natürlich, dass der Kunde zu Recht davon ausgeht, dass die Allianz stabiler ist als zum Teil die eigene Regierung. Ja, und wir müssen sicherstellen, dass wir dann Kredit- und Kreditierungsraten geben, die mit unserem Kreditrisiko einhergehen, das heißt mit unseren Kapitalkosten. Deswegen dort in den Märkten, wo das der Fall ist, also wo wir die ausreichende Marge für unsere Kapitalunterlegung bekommen, wollen wir wachsen und werden wir wachsen. Dort, wo das nicht der Fall ist, wollen wir unser Kapital nicht zu billig zur Verfügung stellen.
Okay. Okay, vielen Dank. Gut. Gibt es noch Fragen?
Wir haben noch eine Folgefrage von Herrn Mirko Reitka vom Platobrief.
Herr Reitka.
Dankeschön. Ich hätte noch einmal eine Frage. Herr Dietmann, können Sie sich vorstellen, dass in absehbarer Zeit das Ergebnis des Asset Managements das der Lebensversicherung übertreffen wird? Und wie ist vor dem Hintergrund einzuschätzen, dass es bei PIMCO wohl immer noch Vorstellungen oder Wünsche gibt nach weiteren Umstrukturierungen? Also da hat man ja jetzt schon große AGI-Aktivitäten eingegliedert. Kann da noch mehr kommen? Kann man da noch mehr machen? Dankeschön.
Herr Reitker, wir sehen natürlich in diesem Umfeld, auch darauf hatten wir schon mal hingewiesen, dass wir so einen natürlichen Hedge haben, nicht? Mit insbesondere der Fixed Income Einheit PIMCO. Und jawohl, wir können uns das vorstellen, dass bei Niedrigzinsen die Ergebnisse des Asset Management die Lebensergebnisse übertreffen werden. Ist, glaube ich, auch, wenn man sich den Markt anguckt, nicht weiter erstaunlich. Für uns ist es halt sehr erfreulich, dass es so funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder das so richtig einschätzen kann, was im Moment auch an Umschichtungen erfolgt zwischen Euro-Anlagen und US-Dollar-Anlagen. Es gibt ja auch so einen gewissen Hinweis darauf, dass, wie Herr Bitte das eben sagte, es nicht nur Flight to Quality ist, sondern auch so ein bisschen Flucht vor der Angst, was passiert denn hier im Euro. Mhm. Ich glaube, das muss man ein bisschen mit Wehmut auch betrachten. Gibt es weitere Strukturierungs- und Restrukturierungsmöglichkeiten? Ich glaube, wir haben jetzt im Moment eine große Geschichte angestoßen, die muss sich erstmal richtig einpendeln. Und ich glaube, wir haben vor 12 Monaten das zum ersten Mal miteinander durchdiskutiert, dass wir das sehr, sehr schnell umgesetzt haben und jetzt muss das wirklich wachsen. Aber es war damals die absolut richtige Entscheidung. So können sich wirklich beide Teile konzentrieren auf ihre Märkte, die doch sehr, sehr weit auseinander sind. Und vor allen Dingen dieser direkte Zugriff zum Kunden in dieser Zeit, wo die Leute sehr viele Fragen haben, sie großes Sicherheitsbedürfnis da ist, ist, glaube ich, auch aus Kundennähe die richtige Antwort gewesen.
Kommt nichts anderes jetzt zunächst mal?
Nein, also ich habe nichts in der Pipeline.
Okay, danke.
Gut. Gibt es noch Fragen?
Wir haben im Moment keine weiteren Fragen mehr.
Dann wünsche ich allen einen schönen Sommer, gute Berichterstattung heute und ein schönes Wochenende.
Dem schließe ich mich an. Auf Wiederhören.
Ja.
Tschüss.
Meine Damen und Herren, damit ist die heutige Konferenz beendet. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.